ARD Sounds.
In der letzten Folge habe ich ja behauptet, dass Werner Herzog mit Deutschland abgeschlossen hat. Und ich glaube, das stimmt auch. Also fast. Denn es gibt da einen Ort, der ist ihm immer noch sehr wichtig.
I'm very regional and I'm proud to be a Bavarian filmmaker.
Wenn Werner Herzog eines nach wie vor an Deutschland liebt, dann ist das Bayern. Das sagt er zum Beispiel in Selbstporträt, diesem Film, den er mal über sich selbst gemacht hat.
Diese Berge sind die Landschaft meiner Kindheit. Auch wenn ich fast alle meine Filme an entlegenen Plätzen der Welt gedreht habe, kehre ich hierher immer wieder zurück.
Werner Herzog ist im kleinen Dorf Sachrang aufgewachsen, in den Chiemgauer Alpen, schon fast in Österreich. Und diesen Ort liebt er nach wie vor so sehr, dass er bis heute immer wieder dorthin zurückkommt. Wir waren in Folge 1 schon kurz da, bei Herzogs Seelenlandschaft, an dem Wasserfall, von dem Herzog in der Doku Radical Dreamer sagt:
That's where I belong. That's my landscape. That's me.
Dass Herzog in den Nachkriegsjahren in Armut aufgewachsen ist, aber eine sehr glückliche Kindheit hatte, das wisst ihr ja schon. Aber worüber wir noch nicht geredet haben, Werner Herzog hatte mal einen Lebenstraum.
It was my sort of quest as an adolescent. I wanted to become world champion of ski jumpers and ski flyers.
Werner Herzog wollte Weltmeister im Skifliegen werden. Und vielleicht wäre er es auch geworden, wenn in seiner Kindheit nicht etwas passiert wäre.
Quit this idea of becoming an athlete, because I was a very, very serious accident of my best friend at the time.
Vielleicht wäre Werner Herzog heute kein Regisseur, sondern ein weltberühmter Skispringer. Wenn da nicht dieser schlimme Unfall gewesen wäre. In den 1950ern, an einem Hang in Sachrang. Das ist Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Folge 5, Bonnie und Clyde. Ich bin Max Osenstädter. Ich kraxle gerade einen ziemlich steilen Hang hinauf, im Voralpenland. Bisschen außerhalb von Sachrang. Gefühlt ist das das Ende der Welt.
Aber hier ist so ein kleiner Turm. Und da ist ein Skispringer drauf. Aber hier kann doch keiner mehr Skispringen. Ja, da war ein Balken. Da sind die abgesprungen, oder?
Hier zwischen den Bäumen und Sträuchern, mitten im Nirgendwo, steht ein kleines Häuschen.
Das Starthäuschen sieht man zwar noch, das steht noch, aber es ist komplett verwildert, die Fensterscheiben sind rausgetreten.
Später im Dorf erzählt mir jemand, dass das Starthäuschen heute nur noch von der Dorfjugend zum Feiern genutzt wird.
Und irgendwo hier hat sich tatsächlich auch eine ziemlich crazy Story ereignet.
Vor ungefähr 75 Jahren, da wurde hier noch gesprungen. Und zwar so richtig. Und deswegen bin ich hier. Weil hier eine Geschichte passiert ist, die Werner Herzog in seinem Buch Jeder für sich und Gott gegen alle beschreibt. Und zwar ziemlich explizit. Wenn ihr Beschreibungen von Unfällen nicht so gut hören könnt, dann solltet ihr die nächsten 2 Minuten vielleicht lieber skippen. Wir sind Anfang der 50er Jahre. Werner Herzog ist so um die 10 Jahre alt. Und mit seinem Kumpel Rainer mal wieder an der Skisprungschanze.
Ich sehe ihn noch, als wäre es heute. Den ganzen Anlauf hinunter um die Spur kämpfen. Aber er raste seitlich von der Schanze in den Wald, Kopf voraus.
Ich war ja dort an dieser Stelle. Es ist echt steil. Und links und rechts, da sind Bäume und Felsen.
Das Geräusch seines Aufpralls schüttelt mich noch heute im Innersten. Ich fand ihn mit schweren Kopfverletzungen, so furchtbar, dass ich sie nicht beschreiben kann. Ich war sicher, er sei tot oder würde gerade sterben. Er wollte etwas sagen, aber es hatte ihm alle Backenzähne im Mund weggesprengt. Es dauerte Minuten, die mir als grässlich lang in Erinnerung sind, bis er durch eine gnädige Vorsehung das Bewusstsein verlor.
Der kleine Werner steht da und weiß nicht, was er tun soll. Ins Dorf laufen und Hilfe holen? Oder bei seinem Kumpel Rainer bleiben und ihm Beistand leisten?
Ich entschloss mich schließlich, ihn zu tragen, obwohl er schwerer war als ich. Der Hang zur Landung hinunter war sehr steil.
Zum Glück kommt gerade zufällig ein Bauer vorbei mit einem Pferd und einem Schlitten und bringt den schwerverletzten Rainer ins nächste Krankenhaus.
Mein Freund kam ins Krankenhaus. Er lag 3 Wochen im Koma, vielleicht auch etwas kürzer. Schließlich wachte er auf und wurde gesund. Er hatte auch kaum Folgeschäden, außer dass die meisten seiner hinteren Zähne durch Silberzähne ersetzt wurden.
Als ich diese Story zum ersten Mal höre, sind meine Freundin und ich gerade im Urlaub, auf der Autobahn, irgendwo in Frankreich. Herzogs Hörbuch läuft und dann plötzlich diese Geschichte.
Bis ich überhaupt wieder einer Schanze nahe kommen konnte.
Ich weiß noch, dass wir beide so schockiert waren, dass wir danach erstmal aufs französische Radio umgeschaltet haben. Jedenfalls finde ich das mal wieder eine dieser typischen Herzog-Stories. Er geht auf entspannt mit seinem Buddy zum Skispringen und schwupps, Drama, Nahtoderfahrung, life-changing experience für beide. Angeblich. Kann das wirklich sein? Woher weiß der das überhaupt noch so genau, 75 Jahre später? Ich kann mir ja nicht mal merken, was ich gestern bei Netflix geschaut habe. Aber so Leute wie Werner Herzog, die wissen sowas einfach noch.
Wer war bisher im Skispringen, Sie oder der Werner?
Nein, ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir waren so ziemlich gleich. Aber gut, kann man ja nicht sagen.
Und zum Glück erinnert sich sein Kumpel Rainer Stikowski auch noch. Wir sitzen auf einer kleinen Bank vor Rainers Haus.
Da hat es einmal einen Unfall gegeben, oder? Beim Skispringen.
Ah ja, da habe ich einmal einen Unfall gehabt.
Was ist da passiert?
Was da passiert ist? Eine höhere Gewalt, sagen wir mal so.
Er erinnert sich noch, dass der Unfall bei einem Besuch von Werner passiert ist. Der lebt da nämlich mit seiner Family schon gar nicht mehr in Sachrang, sondern in München. Es sind gerade Weihnachtsferien. Rainer und Werner schauen den Großen zu, wie sie von der neuen Skisprungschanze fliegen.
Und dann haben wir gesagt, so quasi, was die können, das können wir.
Na klar können die beiden das auch. Also besorgt Rainer die Ski aus dem Schulkeller. 2,20 Meter lang, aus Eschenholz. Rainer trägt den einen Ski, Werner den anderen. Das Problem ist nur, der Hang ist extrem vereist. So sehr, dass die zwei es kaum nach oben schaffen.
Aber was ich heute noch nicht verstehe, dass wir keine Angst gehabt haben, das ist das, was ich nicht kapiere.
Der erwachsene Rainer versteht es nicht. Aber der kleine Rainer hat keine Angst und springt in die Spur. Aber dann?
Da bin ich gleich weggerutscht. Das war überhaupt mein Glück. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich sowieso hingewehen.
Hingewehen. Ich übersetze das mal. Sonst wäre ich eh hinüber gewesen. Was Rainer mit einem typisch bayerischen Understatement sagen will: Er wäre sonst an diesem Tag Anfang der 50er gestorben.
Und da bin ich mit dem Kopf voraus runter, den ganzen Anlauf runtergerutscht, bis über die Schanze, gerade noch so drüber, über den Schanzentisch. Und dann fuhr ich in die Steine hinein, in die Felsen. Da hat man das Kinn aufgehauen.
Man sieht nur einen Narben, ja.
Kinn aufgehauen, ja, war ich halt weg.
Warst du bewusstlos?
War ich bewusstlos.
Als der kleine Rainer aufwacht, liegt er schon im Krankenhaus.
Aber was waren denn die Folgen dann von dem Unfall?
Gar nichts, es war eine schwere Gehirnerschütterung und Kieferbruch. In Brien am Chiemsee war ich da am Krankenhaus. 14 Tage oder 3 Wochen und dann bin ich wieder heimgekommen. Und da war wieder alles normal.
Schwere Gehirnerschütterung, Kieferbruch, 2 Wochen Krankenhaus oder wie sie in Bayern in den 50ern sagen, gar nichts.
Er hat irgendwie nur gesagt, immer wenn ein Wetterumschlag war, haben sie dann Kopf gehabt.
Ja, da weiß ich jetzt, das kennt jetzt da gar nichts so. Nein, da war jetzt gar nichts. Das hat ihm vielleicht irgendwann verzeiht, weil die haben mehrere Schmarrn verzeiht.
Schmarrn ist also bayerisch für ekstatische Wahrheit. Naja, das mit dem Wetterumschwung war dann vielleicht auch so ein Schmarrn des Werner Herzogs. Aber ansonsten bestätigt Rainer, ja, die Story ist mehr oder weniger genauso passiert, wie Werner Herzog sie erzählt. Überhaupt, je mehr Geschichten und Mythen ich von Werner Herzog abchecke, die meisten davon stimmen. Also mehr oder weniger. Irgendein Detail ist schon meistens dazu gedichtet oder stimmt nicht so ganz. Aber bei Herzogs unglaublichen Stories hätte ich eher gedacht, dass das meiste einfach komplett frei erfunden ist. Ist es aber gar nicht. So ist es auch bei der Story mit Rainer. Den beschäftigen danach nicht die Verletzungen oder die Narben. Es ist etwas anderes, das er jahrzehntelang mit sich rumträgt.
Und von da weg habe ich den Werner nie mehr gesehen. 70 Jahre nicht mehr.
Ja, wirklich?
Wirklich wohl. Den habe ich 70 Jahre nicht mehr gesehen.
Ach so, weil er ja quasi schon fort war, ja, dann hat sich quasi gar nicht mehr bedanken können. Aber nix. Der hat ja eigentlich in einer gewissen Weise
genau.
Das Leben
ja,
gerettet. So
genau, es ist natürlich nur passiert, weil er da auch dabei war. Weil wenn ich allein gewesen wäre, dann wäre ich auch nicht hier, sagen wir mal so.
Nach dem Unfall verlieren sich die beiden aus den Augen. Herzog lebt da ja schon mit seiner Family in München. Und als Herzog erst den Dschungel und dann Hollywood erobert, beobachtet Rainer Stikowski den Aufstieg seines Kindheitsfreunds von Sachrang aus. Aber er ist traurig, dass sich Werner nie wieder meldet.
Warum das ich nicht gerade, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm.
Und dann, eines Tages, steht er plötzlich vor Rainers Tür.
Haben Sie ihn gleich wiedererkannt vom Sänger?
Ja, logisch. Werner, den kenne ich auch. Die Stimme, die Sprache, die hat er immer noch wie ein Bub war. Immer noch. Die ist auch, irgendwie ist die einmalig, finde ich.
Bevor ich gehe, zeigt mir Rainer noch stolz die handschriftliche Widmung, die Herzog bei seinem Besuch in ein Buch geschrieben hat.
Für Rainer Stikowski, zusammen sind wir geflogen, als wir noch ganz jung waren. Und jetzt, nach einem ganzen Leben, bin ich bei dir gelandet. Die besten Grüße, Werner Herzog.
Auf der Heimfahrt von Sachrang denke ich darüber nach, was Rainer über Herzogs Stimme gesagt hat. Dass die einfach einmalig ist. Und es stimmt. Seine Fans lieben ihn dafür. Das Witzige ist, Herzog selber hat erst ziemlich spät bemerkt, dass seine Stimme besonders ist. Und zwar auch durchs Skispringen.
But why?
Wie ihr wisst, Werner Herzog ist seit seinen Kindertagen mit Rainer obsessed mit Skispringen. Und in den 70ern, da gibt es diesen einen Skispringer, der hat es Werner Herzog besonders angetan. Walter Steiner, ein junger Bildhauer aus der Schweiz, der Herzogs Kindheitstraum lebt und damals der vielleicht beste Skispringer der Welt ist. Herzog findet den Sprungstil von Steiner so geil, dass er unbedingt einen Film über ihn machen will. Und er findet sogar einen Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk, der bereit ist, Kohle dafür locker zu machen, als Teil einer Serie. Aber nur unter einer Bedingung.
The signature of this series was that the directors who made the films, they had to show up in front of the camera.
Herzog soll vor der Kamera sprechen.
And narrate the chronicle of events.
Das hat er bis dahin noch nie gemacht und er hat auch dieses Mal überhaupt keinen Bock drauf.
And I said, oh, I can't do that and it's terrible, what do I do?
Aber naja, so ein Film über diesen obergeilen Skispringer wäre halt schon sehr nice. Also lässt er sich halt breitschlagen. Und so ertönt sie 1974 zum allerersten Mal für ein breiteres Publikum. Im Film Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner. Die Stimme von Werner Herzog.
Der letzte Sprung und Sturz, den Sie gerade gesehen haben, war von Walter Steiner 1973 hier bei der Eröffnung der großen Flugschanze in Oberstdorf. Walter Steiner ist genau bei 179 Meter gelandet. Das ist diese Markierung hier. Und diese Markierung ist tatsächlich eine Grenze, wo das Schiefliegen anfängt, unmenschlich zu werden.
Ich finde, jeder Nachwuchsreporter, der Schiss vor seiner ersten Live-Schalte hat, oder überhaupt egal wer, der Angst davor hat, in der Öffentlichkeit zu sprechen, sollte sich diese Szene anschauen. Nicht, weil Werner Herzog ein absolutes Naturtalent ist, sondern weil man merkt, dass er mega nervös ist.
Walter Steiner ist in sehr großer Gefahr gewesen, denn wäre er nur 10 Meter weiter geflogen, dann wäre er hier in der Ebene gelandet. Und man muss sich etwa vorstellen, dass er aus 110 Meter Höhe abgestürzt wäre auf eine ebene Fläche. Er wäre sicherlich tot.
Werner Herzog sagt, durch diesen Film hat er seine eigene Stimme gefunden. Ab hier kommentiert er seine Doku-Filme nur noch selbst und drückt ihnen so seinen Stempel auf. Oder wie es der Film-YouTuber Tom van der Linden formuliert:
The specific way of his voice, not just the accent, but also just the whole tone of it. It is strangely appealing and relaxing, I'd say. Like a lovely old grandpa telling you stories from a bygone era.
Herzog kann auf Lieben Erzähloper machen. So spricht er seine Bücher und Filme und macht sie so unverwechselbar.
Here comes a fundamental question I'm asking myself. Could it be even better just to dream of the elephants than finding them in reality?
Er kann aber auch ganz anders. Seine Stimme macht ihn sogar zum Bösewicht in Hollywood-Blockbustern. In Jack Reacher spielt Herzog 2012 an der Seite von Tom Cruise eine Art Mafia-Boss namens Zack.
I was in prison in Siberia. I spent my first winter wearing a dead man's.
Und selbst für einen Hollywood-Bösewicht ist dieser Zack komplett drüber.
I'd shoot these fingers off before the frostbite could turn to gangrene.
Herzog bzw. Zack steht in einer dunklen Halle und unterzieht einen seiner Handlanger einer Mutprobe. Der soll, wie Zack Jahre vorher in einem sibirischen Gulag, seine eigenen Finger abbeißen und essen.
So show me. Show me you'll do anything to survive.
I don't understand.
The fingers from your left hand.
Herzog versteht genau, was ihn als Bösewicht so überzeugend macht.
Es gab zwar eine Reihe von Schurken. Alle schlugen mit den Fäusten zu, brüllten herum und eröffneten aus ungemütlich großen Sturmgewehren wahllos das Feuer aufeinander. Ich aber bin im Film unbewaffnet. Ich habe nur meine leise Stimme, um Schrecken zu erregen.
You got a knife?
Did I have a knife in Siberia?
No. Come on, you gotta be kidding.
You can do it. Show me.
Herzog gefällt sein Image als unberechenbarer Bösewicht. So einen spielt er ja auch in der Star Wars-Serie The Mandalorian, wo der berühmte Satz fällt:
I would like to see the baby.
Es gibt Leute, die behaupten, Werner Herzog würde keine Ironie verstehen. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Herzog hat keine Angst davor, über sich selbst zu lachen. Und so bekommt Herzog bzw. seine Stimme sogar Rollen in Comicserien, wie hier bei den Simpsons.
My name is Walter Hottenhofer and I'm in the pharmaceutical business.
Ganz Amerika, ach, die ganze Welt liebt Herzogs Stimme. So auch die amerikanische Talkshow-Legende Conan O'Brien.
This is Werner Herzog saying something that really makes me happy in 3, 2, 1.
Here comes Honey Boo Boo.
Das ist wirklich das Beste.
Again.
Yeah.
Here comes Honey Boo Boo.
How does that not cure cancer?
Okay, mir geht's bei solchen Ausschnitten genau wie Conan. Ich könnte mich vor Lachen bepissen, wenn Werner Herzog Here comes Honey Boo Boo sagt. Einfach, weil es so geil klingt mit diesem harten bayerischen Akzent und weil er mit seiner Stimme sonst ja immer nur mega pathetische und ernsthafte Sachen sagt. Herzogs Stimme ist einfach so speziell. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss, mit ihm befreundet zu sein und einfach mal ein bisschen zu quatschen. Wie das wohl klingt, Smalltalk mit Herzog. Macht er das überhaupt?
Er war kein Mann des Smalltalk. Also wenn er etwas gesagt hat, dann hatte das immer eine Bedeutung.
Das erzählt mir eine Person, die eine sehr große Rolle in Werner Herzogs Leben gespielt hat. Eine Person, durch die ich ihn wirklich noch mal besser kennengelernt habe. Martje Herzog.
Mhm.
Es ist Mitte der 1960er Jahre. Werner Herzog ist gerade auf einem Schiff. Er ist mittlerweile 23 Jahre alt, hat schon erste Kurzfilme gedreht, auf der Kamera, die er enteignet hat. Die Story kennt ihr ja schon aus Folge 1. Herzog bekommt ein Stipendium an einer Filmhochschule in den USA. Und dorthin fährt Herzog gerade. Wir sind im Speisesaal des Schiffs. Es gibt gerade Abendessen. An einem der Tische sitzt eine junge Studentin aus Norddeutschland, Martje.
Da kam auch einmal ein Bayer, weil der hatte entdeckt, dass an unserem Tisch auch ein Bayer saß. Und die haben sich über Fußball unterhalten. FC Bayern München und der andere Münchner Verein. Und einmal hat dieser Bayer, der da kam, auch einen Traum erzählt. Das war bei mir so, als hätte der Blitz eingeschlagen. Die Worte, die er gewählt hat, das war wie eine alttestamentarische Geschichte für mich. Und ich habe sofort gedacht, hier spricht ein Genie. Ich wusste gar nichts von ihm. Das war Werner Herzog.
Das ist doch wieder typisch Herzog, oder? Er spricht ein Mädel auf einem Boot an und die hält ihn sofort für ein alttestamentarisches Genie. Heute ist Martje über 80 und hat ein pickepackevolles Leben hinter sich als Autorin, Übersetzerin, Filmkritikerin und Heilpraktikerin. Ich treffe sie in ihrem kleinen Häuschen in Bayern. Als ich ankomme, werkelt sie gerade in ihrem riesigen grünen Garten herum. Und obwohl ihre erste Begegnung schon 60 Jahre her ist, erinnert sie sich noch gut. Auch daran, dass es nicht nur Werners weise Worte waren, die sie damals gut findet.
Eigentlich sah er aus wie ein griechischer Jüngling. So kein Gramm Fett an ihm, sondern breite Schultern und strammer Körper. Hatte einen Schock voll brauner Haare und sehr tief liegende blaue Augen.
Ihr könnt ja mal Werner Herzog Jung googeln. Der sah echt gut aus, verwegen, mit Tattoos und so einem tiefgründigen Blick.
Und hier an der Wange hatte er zwei so kleine Stellen, da hatte ihn mal eine Ratte gebissen. In der
eine
Nacht.
Ratte, ja?
Ja, das ist so sein Markenzeichen. Da wo die Weiber halt die Schönheitsflecken haben, hat er Rattenbisse.
Da sitzt jetzt also auf diesem Schiff im Speisesaal dieser Bayer mit den Rattenbissen, die er sich angeblich auf einem Abenteuertrip in Griechenland zugezogen hat und erzählt von seinen Träumen. Die anderen Kerle im Speisesaal, die haben keine Rattenbisse und wollen belanglosen Smalltalk führen. Aber Werner ist anders.
Ich habe bemerkt, wenn er in einen Raum kommt, wo mehrere Menschen beieinander sind, dann hören die plötzlich alle auf zu sprechen. Weil anscheinend seine Aura so imposant ist, dass die dann plötzlich merken, sie reden nur Blödsinn. Wenn er was sagt, dann hat es ein Gewicht.
Also, dass sich heute alle umdrehen, wenn Werner Herzog, der weltberühmte Regisseur und Meme-King, einen Raum betritt, das ist irgendwie klar. Aber laut Martje war das eben schon vor 60 Jahren so, als ihn noch kein Mensch kennt. Aber wer jetzt denkt, die junge Martje und das von Rattenbissen übersäte, raumeinnehmende, alttestamentarische Genie namens Werner Herzog tauschen nur tiefe, philosophische Gedanken aus, der liegt falsch. Auf der Fahrt in die USA haben die beiden tagelang
Shuffleboard gespielt. Das ist ein Wortspiel, das kennen Sie vielleicht.
Ja, ich kenn's
ja. Da waren wir also unschlagbar. Wir waren immer in einem Team und haben jedes Mal gewonnen.
Beim Shuffleboard verlieben sich Werner und Martje. Und obwohl er nach der Überfahrt in Pennsylvania studiert und sie in Wisconsin, halten die beiden Kontakt. Das Studium interessiert beide eh nur so mittel. Martje und Werner haben Bock auf Abenteuer. Also treffen sich die zwei in Mexiko. Das Dumme ist nur, das Taschengeld, das Martjes Vater ab und zu schickt, reicht nicht. Sie sind pleite. Doch Werner hat eine, naja, herzogeske Idee. Sachen in den USA kaufen und in Mexiko teurer weiterverkaufen. Oder kurz, schmuggeln. Und natürlich schmuggeln die beiden keine langweiligen Sachen, wie Jeans, Schallplatten oder Zigaretten, sondern...
Ich habe mir die Pistolen an den Oberschenkel gebunden und ein Dirndlkleid drüber gezogen, also dass ich wirklich sehr harmlos aussah.
Martje und Werner, einfach deutsche Bonnie und Clyde? Irgendwie schwer zu glauben, dass die nette ältere Dame in der blauen Strickjacke vor mir mal mexikanische Gangster mit Knarren versorgt hat. Die Zeit der beiden in Mexiko klingt echt wild.
Each Saturday I worked at rodeos, at chariadas, as a rider on bulls, and I can't even ride a horse. So I was some sort of the clown for the audience.
Werner Herzog hält sich in Mexiko eine Weile lang als Rodeo-Clown über Wasser.
And each week I was injured, but I earned enough money to survive the next week.
Aber das ist natürlich keine Zukunftsperspektive. Also gehen die beiden zurück nach München. 1967 heiraten Werner und Martje. Und Werner will jetzt endlich Filme machen. Keine Kurzfilme, richtige Filme. Also klopft er in München an ein paar Türen. Und hinter einer dieser Türen, da sitzt der Kameramann Thomas Mau.
Herzog kam an und sagte ziemlich schnell, also das wirkt natürlich sehr komisch und Sie dürfen auch lachen darüber. Aber ich weiß, dass ich in einigen Zeit, so 3-4 Jahren, der bedeutendste Regisseur in Deutschland bin.
Das musst du dich erst mal trauen. Herzog ist Mitte 20, hat ein paar Kurzfilme gedreht und stellt sich vor einen älteren, erfahreneren Kameramann und macht so eine Ansage. Aber Thomas Mauch, dem gefällt Herzogs selbstbewusste Art. Er lässt sich von Herzog überzeugen, mit ihm für einen Dreh nach Griechenland zu fliegen. Schon dort fällt Mauch auf, dass es dem jungen Herzog vor allem um eins geht. Darum, Mythen zu kreieren.
Jede Eule, die sich sehen ließ, hat er mythisiert.
Ich habe euch ja gesagt, dass es in dieser Folge um Herzog als Mensch geht. Aber man kann den Menschen Werner Herzog nicht ohne seine Filme verstehen. Denn Werner Herzog ist besessen von Bildern, von Geschichten und von Mythen.
Sie müssen sich vorstellen, jemand, der voller Bilder ist und voller Visionen oder Halluzinationen, kann man sagen, und kann die nicht loswerden. Der schwebt zwischen zwei Welten, ja.
Deswegen ist es so interessant, sich ein paar seiner frühen Filme anzuschauen, weil man daran sieht, wie Herzog es schafft, die Visionen aus seinem Kopf auf die Leinwand zu übersetzen. Herzog hat da nämlich einen magischen Ort entdeckt, auf Kreta. Und Thomas Mauch soll diese Magie jetzt unbedingt mit der Kamera einfangen.
Wir stiegen also in Kreta einen Berg hinauf und stiegen und stiegen und drehten uns dann irgendwie um die unter uns liegende Ebene zu betrachten. Und da waren hunderte, fast würde ich sagen, tausende von Windmühlen.
Diese Windmühlen, die Herzog so faszinieren, pumpen alle gleichzeitig Wasser aus dem Boden an die Oberfläche.
Die standen da und es war eine totale Stille. Und in dieser totalen Stille sah man ein großes Feld von Windmühlen. Ich habe sie toll gefunden, absolut toll. Und dachte sofort, oh Gott. Da brauche ich natürlich erstens einen Weitwinkel, zweitens einige lange Brennweiten. Und ich habe nur noch meine eigene Kamera mit mir, die nicht all diese Dinge hatte.
Ich finde es so funny, wie unterschiedlich Mauch und Herzog auf diese Windmühlen reagieren. Der eine denkt sofort, fuck, wie filme ich das jetzt am besten? Und der andere denkt nur, auf diesen Windmühlen baue ich meinen kompletten Film auf. Herzog zeigt die Windmühlen von Kreta minutenlang. Erst mit Musik. Dann ohne Musik. Die Windmühlen stehen einfach so da und drehen sich. Die Filmwissenschaftlerin Christina Jaspers von der Deutschen Kinemathek hat eine ganze Ausstellung über Herzog konzipiert. Sie sagt, dass mit den Windmühlen...
Das ist wirklich fast hypnotisch. Und das hat sowas von einem Bild, das könnte ich schon mal geträumt haben. Also das hat sowas von einem Déjà-vu.
Es ist genau diese ganz besondere Art von Bildern, die Werner Herzog sein Leben lang sucht. Bilder, die wir alle irgendwie schon mal geträumt haben oder zumindest geträumt haben könnten.
It's not only my dreams. My belief is that all these dreams are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them.
Werner Herzog, will die Bilder aus unseren Träumen quasi auf die Leinwand projizieren.
Motive, die man eigentlich auch in einer Naturdoku schon gesehen haben könnte. Aber Herzog zeigt sie anders. Er zeigt zum Beispiel eine Einstellung vielleicht etwas länger, als wir es gewohnt sind. Oder er unterlegt sie auch mit einer bestimmten Musik, gerne auch häufig mit sehr pathetischen Klängen, die uns solche Bilder dann anders betrachten lassen. Und das sind dann manchmal wirklich Bilder, also wie Fieberträume, wie Traumbilder, die wir haben. Und da er so viele Menschen damit berührt, haben die was von kollektiven Bildern tatsächlich.
Lebenszeichen ist Herzogs erster langer Film. Und danach arbeitet er wie ein Besessener. Zwischen 1969 und 1971 dreht Herzog 7 Filme in 2 Jahren. Darunter ein selbst für Herzog-Verhältnisse Fiebertraum von einem Film mit dem aus heutiger Sicht fragwürdigen Titel »Auch Zwerge haben klein angefangen«. In dem Film geht es um einen Aufstand in einer Art Erziehungsanstalt. Und dort sind alle Bewohner, alle Angestellten, überhaupt alle in diesem Film, kleinwüchsig.
Dreh dich jetzt um. Umdrehen. Bist du denn schwer von Begriff? Im Ohr hat sie klingelt, da denkt jemand an mich.
Nicht nur deswegen ist der Film heute noch berüchtigt, sondern auch wegen einer absolut bescheuerten Wette von Werner Herzog.
Also Werners Wetten hatten es immer in sich.
Beim Dreh des Films auf Lanzarote geht's extrem wild zu, wie uns Martje erzählt. Einer der Darsteller wird von einem Auto überrollt, übersteht es aber wie durch ein Wunder völlig unverletzt. Ein anderer steht auf einmal lichterloh in Flammen, kann aber von Herzog mit seiner Jacke gelöscht werden. Also schließt Herzog eine Wette mit der Crew ab. Wenn hier alle überleben, dann springe ich in das Kaktusfeld hinterm Haus. Und naja, es überleben alle.
Also musste Werner in den Kaktusbusch springen. Das hieß, er war nachher über und über bedeckt mit den Stacheln von dem Kaktus und ich habe die alle einzeln mit der Pinzette rausgezogen.
Herzog sagt heute selbst, das war sein radikalster Film. Ich weiß nicht, ob er ihn heute so nochmal drehen würde. Ich hoffe nicht. Bis in die frühen 70er arbeitet Herzogs Frau Martje bei jedem großen Projekt mit. Sie flickt Kostüme, verwaltet die Kasse, sie beschafft Requisiten.
Ich habe auch einiges geklaut, weil so Requisiten natürlich furchtbar teuer. Ich hatte einen großen Poncho und habe dann irgendwas Kleines gekauft und das, was ich haben wollte, dann unter dem Poncho.
Ich sag ja, Bonnie und Clyde. Aber 1973, nach Aguirre, Herzogs großem Durchbruch, da ist Martje nicht mehr an den Filmsets dabei. Da kann sie nicht mehr dabei sein. Denn Martje und Werner werden Eltern eines kleinen Jungen namens Rudolf.
Wenn man Mutter ist, ist das ein anderes Lebensgefühl. Also das Kind ist wichtiger als man selber. Das habe ich auch gespürt, obwohl ich auch ohne Kind glücklich war. Aber das ist so ein ursprünglicher Instinkt, den man hat.
Ein paar meiner besten Freunde haben in den letzten Jahren Kinder bekommen und ich sehe da fast immer das gleiche Muster. Während der Schwangerschaft überwiegt die Vorfreude. Aber wenn das Baby da ist, kommt die Erkenntnis, Job und Family unter einen Hut zu bringen, das ist echt fucking anstrengend. Aber gut, dann erstmal Elternzeit, dann kommt die Kleine in die Kita und irgendwie wird das dann schon. Ich frage mich, wie hat der junge Werner Herzog Family und dieses chaotische Filmemachen unter einen Hut gebracht? Vor allem, weil er ja so extrem in seinen Filmen aufging. Elternzeit und Baby-Yoga, das gab's damals noch nicht in den 70ern. Aber ich glaube, er wäre eh nicht hingegangen. Also frage ich Martje, ob die Geburt ihres Sohnes irgendwie Herzogs Prioritäten verschoben hat.
Nein, gar nicht. Ja, der Film war immer das Wichtigste, also für ihn. Das hundertprozentige Künstler, wie er war, sollten eigentlich gar keine Kinder haben, weil sie selber Kind sind. Aber ich muss sagen, Werner hat unserem Sohn die Neandertal-Qualitäten beigebracht. Also die sind zum Beispiel ausgeflogen nach Alaska.
Da klingt Werner Herzog echt nach so einem typischen Dad der 70er Jahre. Erst kümmert er sich nicht so richtig um sein Kind, aber dann, wenn es älter ist, nimmt er es auf Abenteuer mit. Und ich glaube, Werner Herzog ist es auch bewusst. Es gibt da ein Herzog-Interview aus dem Jahr 2020 mit der deutschen Journalistin Sandra Maischberger. Und das ist besonders, weil Maischberger etwas anders macht als ihre amerikanischen Kollegen und Kolleginnen, die Herzog nur kultig finden und abfeiern. Maischberger stellt Herzog unangenehme Fragen, auch zu seiner Familie.
Halten Sie sich für einen guten Vater?
Im Prinzip ja, heute leichter als wo die Kinder noch klein waren.
Natürlich hätte ich ihn das auch gerne selber gefragt, aber ihr wisst schon, kein Interesse. Ich habe echt das Gefühl, wenn sich Herzog damals zwischen Filmemachen und Vatersein entscheiden musste, dann hat er sich fürs Filmemachen entschieden.
Als ich mich 1977 von einer Minute auf die andere entschloss, in die Karibik zu fliegen für La Soufrière, diesen Film über den Vulkan, der unmittelbar vor der Explosion stand, machte ich nur Minuten zu Hause Station, um meinen Reisepass abzuholen. Dort war unser Kleiner, und es war nicht klar, ob ich von dem Film lebend zurückkommen würde. Ich erwähne das, weil so etwas einer Ehe nicht förderlich ist.
Aber Martje kann ihren Mann eh nicht aufhalten, wenn er sich was in den Kopf setzt. Und so fliegt Herzog mit dem Kameramann Jörg Schmidt-Reitwein auf diese Insel, die laut Vorhersagen mit einer Kraft von mehreren Atombomben explodieren wird. Um einen Bauern zu interviewen, der sich weigert, die Insel zu verlassen, als einziger.
The island was already evacuated. 70,000 people were moved out. The scientists who were 8 kilometers away in a bunker fled. And all the birds had fled. And all the snakes had fled and drowned in the ocean. So I thought, this doesn't look good.
Ey, das klingt komplett verrückt und gefährlich, was Herzog da erzählt. Aber Martje, die vertraut Werner, weil sie weiß...
Er hatte einen Überlebensinstinkt, den hatte er trotzdem. Der Jörg Schmidt-Reitwein hat mir hinterher erzählt, als die raufgegangen sind und die Schwefeldämpfe so intensiv wurden, ist Werner umgekehrt.
Werner Herzog ist das sehr wichtig, auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Er kann die Risiken, die er für seine Filme immer wieder eingeht, durchaus abschätzen. Zumindest behauptet er das selbst in einem Interview mit Arthouse.
Ich bin der Professionellste, wenn es in Abschätzung von Risiken geht. Mhm. Da bin ich gut und es ist, ich kann das nicht nur so dahersagen, aber mein Nachweis ist, dass in 70 oder 80 Filmen kein einziger Darsteller je verletzt wurde oder ums Leben kam. Nicht einer. Mhm. Nicht ein einziger.
Naja, die vom Auto überrollten und in Flammen stehenden Darsteller von Auch Zwerge haben klein angefangen, haben vielleicht gerade noch mal Glück gehabt. Aber beim Dreh von Fitzcarraldo gab es mehrere Verletzte. Das zeigt Herzog sogar selbst in Mein liebster Feind. Am Ende explodiert der Vulkan nicht. Werner überlebt. Mal wieder. Und trotzdem. Irgendwann sind Werner und Martje nicht mehr Bonnie und Clyde. Er wird 1980 Vater einer Tochter mit seiner Darstellerin Eva Mattes. Ein paar Jahre später trennen sich Martje und Werner. Insgesamt heiratet Herzog dreimal, hat drei Kinder und eine Enkeltochter im Teenageralter. Seit 26 Jahren ist er mit seiner Frau Lena verheiratet und lebt mit ihr in Los Angeles. Ich hätte gerne mit Herzogs Kindern über ihren Vater gesprochen. Aber die sagen mir, wie der Vater, sehr höflich ab. Was ich aber rausfinde, einmal im Jahr, an Weihnachten, da treffen sich Werner Herzog und alle seine Kinder in einem Bauernhaus in Österreich und feiern zusammen. Irgendwie schön.
Er ist sehr viel ruhiger geworden. Und er kann ab und zu auch zuhören. Das war immer schwierig für ihn. Also jetzt ist es viel besser geworden. Ja, es irgendwie... wenn man das so sagen kann, herzlicher und menschlicher geworden.
Vielleicht ist es ja dann doch auch langsam das Alter, dass sogar ein Werner Herzog ein bisschen ruhiger wird mit über 80 und auch schon beginnt, über sein Nachleben nachzudenken. Werner Herzog hat der Kinemathek in Berlin das ganze Archiv seiner Produktionsfirma übergeben, einen Haufen Fotos und Briefe und so weiter. Und er hat irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, Workshops zu geben für junge Filmemacherinnen und Filmemacher. Immer mal wieder ploppt auf YouTube so eine Ankündigung auf.
It's still rolling.
Yes, still rolling.
My name is Werner Herzog. I'm announcing a workshop for young filmmakers on the Azore Islands. It's between.
Wie geil klingt bitte so ein Workshop, bei dem man irgendwo auf den Azoren abhängt und Tag und Nacht mit Werner Herzog arbeiten und von ihm lernen darf?
I will accompany you during shooting. I will be around with you when you are editing, looking behind your shoulders. I'm open for advice day and night.
Also klar, das ist bestimmt auch ganz schön stressig.
And on the 10th day you have to deliver, so it's relentless pressure on you. You have to be ready to be outside of all your comfort zones. Create something that is outside the norms of filmmaking.
Ey, mal ganz ehrlich, wie geil wäre es bitte, bei so einem Workshop dabei zu sein? Und Herzog vielleicht doch noch zu treffen.
Looking forward to meet you in the middle, deep in the Atlantic in 2026.
Das war die 5. Folge von Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Ein Podcast von Klaus Uhrig, Johannes Munzinger, Judith Götzsch und mir. Autor dieser Folge war ich, Max Osenstädter. Regie: Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Regieassistenz: Till Tonino. Redaktion: Christian Lerch und Martin Zein. Besonderer Dank an Alexander Husanas und Kim Dome. Die Hörbuchausschnitte stammen aus Jeder für sich und Gott gegen alle, erschienen bei Tacheles. Werner Herzog, zu groß für Deutschland, ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und BR 2026. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt es sicher auch. Eigentlich wolltet ihr nur noch ganz kurz ein Video gucken und plötzlich ist es 1:30 nachts. Ihr seid in irgendein Wikipedia-Rabbit-Hole runtergestiegen, geht den neuesten TikTok-Spekulationen nach und versinkt in den endlosen Tiefen des Internets. Miguel Rubitzky und Caroline Worps geht es ständig so. Als Comedy-AutorInnen für das ZDF-Magazin Royal und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit tausenden Tabs. Immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und weil die beiden vor lauter Tabs so langsam den Überblick verlieren, aber immer wieder auf so lustige und kuriose Dinge stoßen, kommen Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. Too Many Tabs gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.